Ein Mann betritt ein Elektronikgeschäft, um sich einen neuen Computer zu kaufen. Gemeinsam mit einem Kundenberater durchstreift er die Gänge. Einen ordentlichen Rechner möchte er haben, der auch elegant aussieht. Immerhin soll er gut sichtbar in seinem Arbeitszimmer stehen. Nur das Beste ist gut genug. Natürlich braucht er auch einen großen Bildschirm mit hoher Auflösung. Der Preis spielt keine Rolle. Auch Tastatur und Maus, die er sich aussucht, sind die besten, die das Geschäft im Sortiment hat. Einen Drucker möchte er selbstverständlich auch kaufen. Er entscheidet sich für ein hochwertiges Multifunktionsgerät. Drucker, Scanner, Kopierer und Faxgerät in einem. Als der Berater ihn fragt, ob er für all die Geräte vielleicht noch eine Mehrfachsteckdose bräuchte, schaut er ihn nur irritiert an. Wofür das denn? Der Mitarbeiter erklärt ihm, wenn in Ihrem Arbeitszimmer zu wenig Steckdosen vorhanden sind, dann können Sie nicht alle Geräte anschließen. Steckdosen? Ja, natürlich. Sie brauchen doch Strom für Ihren Computer. Strom? Langsam ist der Berater verwirrt. Jetzt erzählen Sie mir nicht, dass Sie nicht wissen, was Strom ist. Ich habe mal davon gehört, antwortet der Kunde. Aber damit kenne ich mich nicht aus. Mir geht es ja auch gar nicht um diesen seltsamen Strom, sondern um einen ordentlichen Computer. Aber ohne Strom hilft Ihnen der beste Computer nichts. Sie werden ihn nicht gebrauchen können. Na, hören Sie mal, der Kunde ist empört. Ich lasse mir doch nicht von Ihnen vorschreiben, was ich mit meinem Computer machen kann und was nicht. Ich kenne viele Leute, die einen Computer haben und sehr zufrieden damit sind. Und wenn ich auch einen haben möchte, dann ist das mein gutes Recht. Und mit Ihrem seltsamen Strom können Sie mir gestohlen bleiben. Der Computer wird mein Arbeitszimmer optisch deutlich aufwerten und anderen zeigen, dass ich was von Qualität verstehe. Danke für Ihre Beratung, ab jetzt komme ich auch alleine klar. Und während dieser seltsame Kunde seinen neuen Computer samt Zubehör zur Kasse bringt, sieht der Mitarbeiter ihm irritiert nach und denkt sich, was für ein Dummkopf. Wenn wir uns heute in unserem Land umhören, dann werden wir vielen Menschen begegnen, die fest beteuern werden, dass ihnen der christliche Glaube unheimlich wichtig ist. Sie wohnen in einem christlichen Land, das gehört dazu, es ist nicht einfach irgendwas, es ist ihnen wichtig, dass sie Christen sind, dass der christliche Glaube einen Wert hat in ihrem Leben. Er gibt ihnen Halt in schwierigen Situationen, er hilft ihnen, ein besseres Leben zu führen, der christliche Glaube hilft ihnen, ein guter Mensch zu sein, anderen auch mal zu helfen, das gehört alles irgendwie dazu. Aber wenn man sie nach der Auferstehung Jesu fragt, dann kommen ganz schnell Antworten wie, naja, das kann ich nicht so ganz glauben. Das widerspricht allen wissenschaftlichen Erkenntnissen und jeder menschlichen Erfahrung. Jeder weiß doch, wer einmal tot ist, der bleibt tot. Der steht nicht einfach wieder auf. Auch das mit dem Leben nach dem Tod, das ist so unrealistisch. Das kann ich nicht wirklich glauben. Aber darum geht es doch gar nicht. Wichtig ist, dass mir mein Glaube im Leben hilft. Dass mir mein Glauben voranhilft, dass er mir gut tut und dass er anderen nicht schadet. Darauf kommt es doch an. Und so gehen diese Menschen durch das Leben und begreifen nicht, dass sie das Herzstück des Glaubens über Bord geworfen haben und dass sie einer leeren Form nachlaufen. Vor einem ähnlichen Problem sah sich Paulus, als er in Briefkontakt mit der Gemeinde in Korinth stand. Auch dort gab es Menschen, die nicht daran glauben wollten, dass es so etwas wie eine leibliche Auferstehung der Toten gäbe. Das war für sie völlig unverständlich. Sie hatten das abgelehnt. Und in 1. Korinther 15, dem längsten Kapitel in diesem Brief, zeigt Paulus, warum die Sache mit der Auferstehung der Toten nicht nur Nebensache ist, sondern dass es ganz entscheidend auch darauf ankommt. Mit der Auferstehung, mit der Tatsache der Auferstehung fällt nicht nur oder steht und fällt nicht nur Ostern, sondern der gesamte christliche Glaube. Und ich möchte heute mit euch zusammen in dieses Kapitel reinschauen und mit euch betrachten, wie Paulus argumentiert und warum die Auferstehung Jesu so wichtig ist und warum er die Wichtigkeit der Auferstehung so betont an dieser Stelle. Ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, das wäre insgesamt zu viel, das sind 58 Verse, die können wir heute nicht gesamt durchschauen, aber ich möchte an ein paar Stellen Halt machen und ein paar Argumentationslinien von Paulus aufzeigen, die uns ein bisschen helfen, das Thema zu verstehen. Aber ich möchte euch ermutigen, nehmt euch zu Hause die Zeit, vielleicht heute Nachmittag schon, und lest dieses Kapitel nochmal durch. Da geht es in dem ganzen Kapitel nur um Auferstehung und ich glaube, dass es zu Ostern durchaus interessant sein kann, das mal durchzulesen. Warum ist die Auferstehung so ein entscheidender Punkt in unserem Glauben? Deswegen, wenn ihr euch heute die Zeit nehmen könnt, da mal reinzugucken, euch das Kapitel durchzulesen, dann nehmt euch die Zeit, ansonsten irgendwann die nächsten Tage, ich kann es euch echt empfehlen. Aber damit ihr mitlesen könnt und nicht immer suchen müsst, wo ich bin, habe ich den Bibeltext auch hier an der Wand. Paulus schreibt hier an die Christen in Korinth: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Paulus eröffnet seine Argumentation mit der Aussage, dass Jesu Tod und Auferstehung schon lange im Alten Testament vorausgesagt wurden und dass es tatsächlich auch eine Menge Leute gab, die diese Auferstehung miterlebt haben und die das bezeugen können, die dabei gewesen sind. Er ruft hier als erstes Gott als Zeugen auf, der das alles im Vorfeld schon gesagt hat, und dann über 500 Menschen, die ruft er als Zeugen auf, um zu zeigen, dass diese Tatsache der Auferstehung überprüfbar ist, dass man wirklich das nachvollziehen kann, das nachprüfen kann. Man kann mit Leuten reden, die haben das miterlebt, die können einem das bestätigen. Sollte Jesus also nicht auferstanden sein, dann wären Gottes Verheißungen unglaubwürdig und alle diese menschlichen Augenzeugen wären Lügner. Da müssten sich über 500 Menschen gemeinsam darauf geeinigt haben, etwas vorzugeben, was nicht der Tatsachen entspricht. Hier werden im Laufe der Zeit noch einige Dinge dazukommen. So im Text führt Paulus einige Sachen auf, was alles wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und um das mal zu zeigen, habe ich das dann in der Präsentation mit drin. Es gibt viele Theorien, die versuchen zu erklären, dass diese angebliche Auferstehung tatsächlich ganz anders verlaufen sein könnte. Und so versucht man, Jesu Auferstehung irgendwie anders zu erklären. Manche sagen, die Jünger hätten Jesu Körper gestohlen und dann rum erzählt, Jesus wäre auferstanden. Das ist das, was die Soldaten, die das Grab bewachen sollten, nachher rum erzählen mussten. Wenn wir uns die Stelle mal angucken, dann kann man so zwischen den Zeilen rauslesen, dass sie sich eigentlich geweigert haben, das rum zu erzählen, aber dass sie dann mit Geld bestochen wurden, das zu sagen. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen ihnen dann, wir sagen dem Statthalter Bescheid, dass ihr sicher seid, ihr erzählt das mal weiter. Das Problem war nämlich, wenn bekannt würde, dass römische Soldaten ein Grab bewachen und der Tote, der da drin liegt, ist nachher weg, dann werden alle die Soldaten, die an der Stelle Dienst hatten, werden hingerichtet. Da war das römische Heer knallhart. Sie haben ihre Aufgabe nicht erfüllt, deswegen werden sie hingerichtet. Das heißt, das, was sie darum erzählen, ist eigentlich ihr Todesurteil. Aber sie bekommen so viel Geld und so viel Zuspruch von Seiten der geistlichen Führung der Juden, dass sie sich letztendlich darauf einlassen. Und so hat sich dieses Gerücht gehalten. Und es gibt auch heute Leute, die der Meinung sind, dass es um so eine Verschwörung handelt, wo Jesu Körper gestohlen wurde. Andere meinen, Jesus wäre nur scheintot gewesen und nach 3 Tagen einfach wieder auferstanden. Da hat man Schwierigkeiten, dann das zu erklären, wie hat er sich aus den Grabtüchern befreien können, weil man ein Toter in Grabtücher so eng eingewickelt, weil er kommt da alleine nicht mehr raus. Und 3 Tage scheintot, danach noch die Kraft haben, sich raus aus den Tüchern auszuwickeln, den Stein von alleine wegzuschieben. Also da merkt man kommt ein bisschen in Schwierigkeiten, das zu erklären. Andere sagen, die Jünger hatten Halluzinationen. Das haben sich alles nur eingebildet. Dann ist wieder die Schwierigkeit, wie können über 500 Leute gleichzeitig die gleiche Halluzination haben. Also alle Erklärungsversuche führen uns letztendlich immer wieder zu dem Punkt, dass wir sagen können, schlussendlich ist es eine Frage, glaube ich dem biblischen Bericht oder glaube ich ihm nicht? Ich kann es nicht beweisen auf wissenschaftliche Art und Weise, wie es heute oft gefordert wird. Ich kann es aber auch nicht widerlegen. Das heißt, letztendlich stehe ich vor der Bibel und muss sagen, glaube ich dem, was Gott mir in seinem Wort sagt, oder glaube ich ihm nicht? Daran entscheidet sich, wie ich persönlich, wie wir persönlich zur Auferstehung Jesu stehen, wie wir darüber denken. Und Paulus macht in diesem Text Mut, daran zu glauben. Er sagt, Gott hat das lange vorausgesagt. Und es gab viele Menschen, die haben das erlebt, die können das bestätigen. Er schreibt noch, von denen viele noch leben, einige aber sind entschlafen. Also einige sind schon gestorben, aber viele von denen leben noch, ihr könnt sie fragen. Sucht diese Leute auf, fragt nach, lasst euch erzählen, wie das war. Also er macht Mut, das zu glauben. Er selber bezeichnet sich ja auch als Augenzeugen Jesu, auch wenn er ihn erst in einer Erscheinung gesehen hat. Aber er hat ihn als Lebendigen, als Auferstandenen erlebt. Deswegen bezeichnet er selbst sich auch als Augenzeuge. Und die weiteren Folgen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, beschreibt er dann zum Beispiel in Vers 14. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Das Wort vergeblich könnte auch übersetzt werden mit leer, hohl, ohne Inhalt. Da ist nichts drin, das ist eine leere Verpackung. Wenn Jesus nicht wirklich leibhaftig auferstanden wäre, dann wäre nicht nur das inhaltslos, was wir von Gott weitersagen, was wir über ihn lehren, sondern unser gesamter Glaube wäre nur eine hohle Form aus Traditionen ohne Bedeutung. Da wäre nichts drin. Das ist, wie wenn ihr ein Geschenk bekommt und euch darauf freut, das auszupacken und ihr macht den Karton auf und es ist nichts drin. Das sieht von außen schön aus, aber es bringt nichts. Es ist Müll. Der gesamte Inhalt geht verloren, wenn wir die Auferstehung Jesu weglassen. Und damit sind wir auch falsche Zeugen. Vers 15 sagt Paulus, wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn die Toten doch nicht auferstehen. Wir selber reden doch immer davon, dass Jesus auferstanden ist. Wir selber sind der Meinung, dass das wirklich stattgefunden hat. Wir selber erzählen das anderen Menschen. Wir leben danach. Wenn das nicht stattgefunden hat, dann sind wir ja auch Lügner. Verse 17 und 19 bringen das nochmal auf den Punkt, was es bedeuten würde, wenn Jesus immer noch tot wäre. In diesen Versen schreibt Paulus, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Ich finde das interessant, wie hart er hier dran geht, wie klar er das auf den Tisch legt. In Vers 14 betont er, dass der Glaube inhaltslos wäre. Hier legt er den Schwerpunkt darauf, dass der Glaube nichtig ist. Und das Wort nichtig könnte man auch übersetzen mit nutzlos, zu keinem Ergebnis oder Ziel führend. Das bringt mir im Moment nichts und das bringt mich nirgendwo hin. Völlig nutzlos und ziellos. So wäre unser Glaube, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Außerdem wären wir noch in unseren Sünden gefangen. So wie vor unserer Bekehrung. Wir hätten gar keine Befreiung von Sünde erleben können, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Vielleicht fragt man sich an dieser Stelle, warum Paulus das als Argument aufführt. Was hat das Sterben Jesu für unsere Sünde mit seiner Auferstehung zu tun? Ich habe dazu mal eine Veranschaulichung gefunden, die ich unglaublich passend finde. Stellt euch mal vor, ein Mensch stirbt an Krebs. Man könnte versuchen, ihn wiederzubeleben, Aber damit wäre das eigentliche Problem ja nicht gelöst. Der Krebs ist immer noch da. Das heißt, wenn man es schaffen würde, diesen Menschen wiederzubeleben, würde er kurz darauf wieder sterben, weil der Krebs immer noch da ist. Das heißt, man müsste den Krebs entfernen. Aber wenn man den Krebs entfernt und der Mensch immer noch tot ist, bringt ihm das auch nichts mehr. Das heißt, um diesem Menschen noch helfen zu können, müsste man sowohl den Krebs entfernen, als auch den Menschen wiederbeleben. Mir ist schon klar, dass das unsere medizinischen Möglichkeiten übersteigt, aber ich finde, das zeigt gut, warum Jesus sterben und auferstehen musste. Mit seinem Leiden, mit seinem Tod hat er die Macht der Sünde gebrochen. Er hat für unsere Schuld bezahlt, er hat die Strafe für die Sünde auf sich genommen. Er hat damit quasi den Krebs entfernt. Aber damit sind wir noch nicht lebendig. Durch seine Auferstehung besiegt er den Tod, besiegt die Macht des Todes und macht es möglich, dass wir mit ihm zu einem neuen Leben auferstehen können. Und erst das beides zusammen macht es möglich, dass wir von Sünde kranken, toten Menschen von der Sünde befreit werden und zu einem neuen Leben auferstehen können. Es gehört beides dazu. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass Jesus auferstanden ist. Genau diesen Gedanken des Sterbens und Wiederauferstehens drücken wir auch in der Taufe aus. In Römer 6 schreibt Paulus: Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das drücken wir mit der Taufe aus. Wir sind gestorben mit Jesus für die Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Aber wir sind mit ihm auch auferstanden zu einem neuen Leben, zu etwas Neuem, das er uns schenkt. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre die Befreiung von der Macht der Sünde unvollständig und unzureichend. Das wäre nicht genug. Es musste auch die Auferstehung geben. Nicht nur wir Lebenden hätten ein Problem, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, sondern auch alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, die wären verloren. Der Glaube wäre ja leer, er hätte ihnen nichts gebracht. Und sie sind in diesem Glauben gestorben und letztendlich bringt ihnen das doch nichts. Und letztendlich kommt Paulus in Vers 19 dann zu dieser Schlussfolgerung: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und in Vers 32 schreibt er dann noch: Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also das Leben ist völlig sinnlos, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Das Wort, das hier mit elend oder die Elendesten übersetzt ist, bedeutet wörtlich erbärmlich bemitleidenswert. Sollte Jesus also nicht auferstanden sein, dann wären wir Christen die erbärmlichsten aller Menschen. Dann würden wir einer leeren Form hinterherlaufen, die uns für dieses Leben nichts geben kann, die uns über den Tod hinaus nichts geben kann, die völlig wertlos ist. Dann wären wir wirklich die erbärmlichsten aller Menschen. Und Menschen, die nicht an die Auferstehung glauben, die sehen uns Christen doch oft genau so. Das sind erbärmliche, bemitleidenswerte Leute, die irgendeiner toten Religion hinterherlaufen. So werden wir oft von außen gesehen. So sehen Menschen uns, die die Auferstehung nicht als Tatsache sehen, die daran nicht glauben. Und für uns, wir sollten nicht an der Auferstehung festhalten, weil sonst alles zusammenbrechen würde. Das kann man ja auch machen, dass man sich einfach an etwas klammert, weil man sagt, wenn ich das jetzt loslasse, bricht alles zusammen. Egal, ob das jetzt hält oder nicht, ich brauche irgendwas, woran ich mich klammern kann. Sondern Paulus ermutigt uns, an die Auferstehung zu glauben, ganz einfach, weil sie wahr ist. Ganz einfach, weil sie eine Tatsache ist. Ich finde es total spannend, wie Paulus nach dieser Aufzählung die Tatsache der Auferstehung begründet. Er begründet sie nämlich gar nicht. Vers 20 heißt es einfach: Nun aber ist Christus auferstanden. Das ist die ganze Begründung, die ganze Argumentation. In den Versen 3 bis 8 hat er schon erwähnt, dass Gott die Auferstehung verheißen hat und dass es viele Augenzeugen gibt. Und das scheint ihm als Argument völlig auszureichen. Er fängt gar nicht an zu diskutieren, irgendwelche wissenschaftlichen Belege zu Rate zu ziehen. Seine Aussage ist einfach: Christus ist auferstanden. Fertig. Erst zählt er diesen langen Katalog von Folgen auf, die es für uns hätte, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und dann sagt er: Aber Christus ist auferstanden, und damit wischt er alles zur Seite. Jesus lebt und das bedeutet, Gottes Wort ist wahr, die Zeugenberichte stimmen, unsere Verkündigung hat Inhalt, unser Glaube hat Inhalt, wir sind echte Zeugen, unser Glaube hat Sinn und Ziel, unsere Sünde ist vergeben, uns erwartet eine herrliche Zukunft nach unserem Tod und wir sind die reichsten aller Menschen. Mit einem Satz fegt er die ganze Diskussion über den Haufen und zeigt, was wir alles haben. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen auf diese Dinge eingehen, aber ich habe hinten die passenden Bibelstellen dazu geschrieben, weil es mir wichtig ist zu zeigen, dass jeder Punkt, den Paulus mit diesem kurzen Satz widerlegt, auch von der Bibel her zu begründen ist. Also es gibt immer Bibelstellen, die das nochmal untermauern. In den folgenden Versen geht Paulus darauf ein, warum Jesus auferstehen musste. Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Diesen Gedanken, dass Jesus der Erste ist, der auferstanden ist, der Erste unter den Auferstandenen, den finden wir auch in Kolosser 1, Vers 18. Dort schreibt Paulus, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, aber das stimmt doch gar nicht. Es gab doch schon vor Jesus Leute, die wieder lebendig geworden sind, nachdem sie gestorben sind. Jesus selbst hat ja Leute vor seinem Tod auferweckt. Und auch im Alten Testament finden wir Menschen, die tot waren und die wieder lebendig wurden. Das ist richtig, das ist sehr gut beobachtet. Aber diese alle Menschen sind irgendwann wieder gestorben. Jesus war der Erste, der nach seiner Auferstehung nicht mehr gestorben ist. Und damit zeigt er, dass er den Tod endgültig besiegt hat. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Die Macht des Todes ist gebrochen. Jesus ist stärker als der Tod. Die Verse 21 und 22 stellen dann Jesus als Gegenstück zu Adam dar. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Diese Verse sind eine schöne Parallele zu Römer 5. Da führt Paulus eine ähnliche Argumentation. Und in Römer 5, Vers 18 lesen wir, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Durch Adams Ungehorsam Gott gegenüber kam die Sünde in die Welt und mit der Sünde kam der Tod in die Welt. Und seitdem wird jeder Mensch als Sünder geboren, ist damit von vornherein getrennt von Gott und führt ein Leben, das letztendlich in den Tod führt. Das ist der Punkt, wo wir unser Leben beginnen. Aber durch Jesu Auferstehung wurde die Macht des Todes gebrochen. Der Tod ist besiegt und durch Jesus können wir ewig leben. Der Tod ist nicht mehr die endgültige Trennung von Gott, sondern der Übergang in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm für uns Christen. In Vers 26 sagt Paulus dann später, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Auch wenn der Tod in dieser Welt noch großen Einfluss hat, ist er durch Jesu Auferstehung bereits besiegt. Er wird einmal endgültig vernichtet werden. Für den Tod ist quasi jetzt die Zeit zwischen Urteilsverkündung und Vollstreckung. Er ist längst besiegt, das Urteil ist gesprochen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er endgültig vernichtet wird. Das ist das, was Jesus durch seine Auferstehung bewirkt hat. Vielleicht noch eine kleine Sache. Manche Menschen versuchen aus Vers 22 herauszulesen, dass alle Menschen einmal im Himmel sein werden, weil es dort heißt, wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, wenn wir uns den Text genau anschauen, merken wir, dass diese Formulierung lebendig gemacht werden, sich darauf auf die Leute bezieht, die in Christus sind, wie es in diesem Satz mit drin steht. Also es bezieht sich nicht auf alle Menschen ganz generell, sondern auf die Menschen, die sich Jesus anvertrauen, die ihm ihr Leben übergeben. Paulus sagt mit diesem Vers also, seit Adam müssen alle Menschen sterben, aber seit Christus haben wir die Möglichkeit, durch ihn neues Leben zu bekommen. Das ist das, was in diesem Vers drinsteckt. Und das sind herrliche Aussichten. Uns erwartet etwas Gigantisches, etwas sehr Großes. Der Tod ist für Gottes Kinder nicht mehr das Ende, sondern erst der Anfang von einer vollkommenen, von einer ungestörten Beziehung zu ihrem Gott. Und Ostern wird also nicht umsonst als das wichtigste Fest der Christen bezeichnet. Erst mit Jesu Auferstehung ist der Weg für uns Menschen zu Gott endgültig frei. Ohne Auferstehung gäbe es keine Befreiung aus der Macht der Sünde. Ohne Auferstehung wäre alles sinnlos. Aber weil Jesus lebt, können wir ein Leben führen, das hier auf der Erde schon Sinn macht und das im Himmel bei ihm zum Ziel kommen wird. Das alles ist möglich, weil Jesus auferstanden ist. Und ich finde, das ist ein Grund, ihm dafür zu danken. Ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt gleich tun. Ihr könnt dafür sitzen bleiben. Ich werde dann die Gebetszeit abschließen. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du durch deinen Tod die Macht der Sünde gebrochen hast, uns befreit hast von der Sünde und dass du durch deine Auferstehung die Macht des Todes gebrochen hast und uns zu einem neuen Leben verhilfst, in dir, mit dir. Ein Leben, das letztendlich zu dir führt und einmal in der Herrlichkeit bei dir enden wird. Danke, dass du alle Macht dieser Welt hast, dass es nichts gibt, das über dir steht. Keiner kann deine Macht einschränken. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke, dass wir auf deiner Seite stehen dürfen. Danke, dass du uns frei gemacht hast, uns neu gemacht hast. Herr, und ich möchte dich bitten, dass diese Tatsache der Auferstehung nicht nur etwas ist, worüber wir an Ostern nachdenken, sondern dass uns bewusst ist, dass es unser ganzes Leben prägt, unseren Alltag, jeden Augenblick unseres Lebens. Herr Jesus, wenn du nicht auferstanden wärst, wäre alles andere sinnlos, hinfällig, leer, völlig ohne Nutzen und ohne Ziel. Aber du bist auferstanden. Daran dürfen wir glauben, daran dürfen wir festhalten. Und das gibt unserem Leben Sinn und ein Ziel. Vielen Dank dafür. Amen.